Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, David Hume war ein englischer Philosoph und der glaubte nicht an Gott. Gelegentlich traf er mit irgendeinem Kirchenvorsteher bei einem Besuch zusammen und diese Zusammenkunft war jedes Mal nur von kurzer Dauer, denn der Kirchenvorsteher verließ demonstrativ das Zimmer, sobald der ungläubige Philosoph hineinkam. Eines Tages jedoch hielt dann der Philosoph den Vorsteher im Rockärmel fest und sagte: Wohin so schnell, mein Freund? Wir sollten uns allmählich aneinander gewöhnen, denn wir werden noch eine lange Zeit zusammen sein müssen. Wir kommen nämlich beide an denselben Ort, den Ort der Verdammnis. Ich wegen Mangel an Glauben und du wegen Mangel an Liebe. Tja, ziemlich hart. So stellt ein Atheist für einen Christen fest, was Sache ist. Und was sagt dann Gott erst? Er sagt es durch ein Lied. Wir können uns das leicht vorstellen. Da singt ein junger Mann während des Erntefestes in Jerusalem, so eine Art Straßensänger in der Fußgängerzone. Die Leute um ihn herum sind fröhlich und der Wein beim Erntefest wirkt. Aber nun wird es zum Weinen. Denn sie merken, das Lied vom Weinberg, der keine Frucht bringt, meint sie, das Volk Israel, Gottes eigenes Volk. Und dieses Lied lese ich euch jetzt vor aus Jesaja 5, ab Vers 1, und wir stehen vor Gottes Wort auf. Wohlan, ich will meinem Lieben singen ein Lied meines Geliebten von seinem Weinberg. Mein Lieber hat einen Weinberg an einem fetten Ort und hat ihn verzäunt und mit Steinhaufen verwahrt und edle Reben dreingesenkt. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter da rein und wartete, dass er Trauben brächte, aber er brachte Herlinge. Und nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn Herlinge gebracht, da ich wartete, dass er Trauben brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich meinem Weinberge tun will. Seine Wand soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde, und sein Zaun soll zerrissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht geschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dorn darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Das Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel. Und die Männer Judas seine Pflanzung daran in Lust hatte. Er wartete auf Recht, siehe, so ist es Schinderei. Und er wartete auf Gerechtigkeit, siehe, so ist es Klage. Und ich bitte dich, Herr, lieber Herr Jesus Christus, öffne uns dein Wort und sprich nun selbst zu uns. Amen. Ein Weinberg zum Weinen. Schön war es, das ist der erste Punkt, schön war es. Und dieses Lied, das hier gesungen wird, das ist im Hebräischen ein schönes Lied, ein wunderschönes Lied, aber das endet hier deprimierend. Und jeder, der es gehört hat, verstand auf Anhieb, was damit gemeint war. Denn im Alten Testament haben die Propheten immer wieder das Volk Israel, das Volk Gottes, mit einem Weinberg verglichen. Und so war der Sachverhalt wohl vertraut. Des Herrn Zebaoth Weinberg ist das Volk Israel. Und jeder verstand in allen Einzelheiten, worum es hier eigentlich ging. Und bei dem Zaun handelte es sich um eine dichte Dornendecke, die dazu diente, die Wildschweine daran zu hindern, den Weingarten zu verwüsten und die Diebe am Stehlen der Trauben zu hindern. Und in jedem Weingarten befand sich eine Kelter, bestehend aus zwei Trögen, entweder ausgehöhlte Steine oder aus Backstein angefertigte Tröge, von denen der eine etwas höher war und mit dem tieferstehenden durch eine Rille verbunden war. Im oberen Trog wurden die Weintrauben gepresst und der Saft lief dann hinunter in den unteren Trog. Der Turm diente einen doppelten Zweck. Einmal konnte man von dort aus in der Reifezeit nach Dieben Ausschau halten und zum anderen gehörte er zur Unterkunft für alle Tätigen im Weinberg. Ja, wir haben ja schon festgestellt, wir leben in einer Gegend, in der es keine Weinberge gibt. Sonst wüssten wir heute hier alles viel besser. Jeder Weinberg macht noch heute unendlich viel Arbeit. Das ist harte Knochenarbeit. Und Gott sagt ja seinem Volk, ich habe alles gegeben. Ich habe alles getan, was ich irgend tun konnte. Und dieser Weinberg war gepflanzt auf einer fetten Höhe. So steht es im Urtext. Das ist kein Umgangsdeutsch der Jugendlichen. Das steht hier auf einer fetten Höhe. Und da mussten eigentlich gute Trauben kommen. Und Gott wartet darauf, dass sein Volk gute Früchte hervorbringt. Und dazu hatte er sich ja einmal ein Volk ausgesucht, das Volk Israel, sein auserwähltes Volk, um an diesem einen Volk für alle Völker deutlich zu machen, wie es ist, wenn man mit Gott lebt. Und dann entpuppte sich dieses Volk als ein stinknormales Volk, wie jedes andere auch, und hatte mit Gott aufs Ganze in seiner Geschichte herzlich wenig am Hut. Und dabei hatte Gott alles getan, damit alle Völker von diesem einen Volk lernen konnten. Aber dieses Volk brachte keine Früchte und schon gar nicht die Früchte, die Gott haben wollte. Und nun müssen wir ja heute weitersehen. Wir leben mit dem Neuen Testament und nicht mehr nur im Alten Testament. Damit auch, dass man das Ja nicht unterschlägt. Aber heute reden wir auch davon, dass das Volk Gottes die Kirche Jesu Christi ist. Natürlich hat Gott seine Verheißung an sein Volk Israel nicht aufgehoben. Bitte behaltet das. Aber das Volk Gottes heute ist die Schar aller derer, die gerettet sind, die sich zu Jesus bekennen, aus Israel und allen anderen Nationen die Kirche Jesu Christi. Und jetzt kommt die Frage an diesen Weinberg: Was hat Gott mit seiner Kirche nicht alles getan? Was hat er hier in unserem sogenannten christlichen Abendland nicht alles getan? Wie hat er diesem Weinberg, seine Christen, in diesem Abendland umgegraben, entsteint, sich Mühe gemacht, wieder und wieder und wieder? Und welche Segnungen hat er dieser Christenheit geschenkt? Welche Erweckungen, immer wieder neu? Die Reformation, die Erweckungen im vorletzten Jahrhundert, bis in dieses Jahrhundert hinein. Und Gott wartet auf die Früchte. Sind sie da? Und dann geht es noch um einen dritten Weinberg. Und dieser dritte Weinberg, das sind wir selbst. Dein Leben ist der Weinberg Gottes. Dein Leben, um das er sich so unendlich viel Mühe gemacht hat, um das er sich geplagt hat. Jesaja 43, etwas später im Jesaja-Text. Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ja, dass er uns erschaffen hat, das ist wunderbar. Dass er alles eingesetzt hat, was er nur einsetzen konnte, um dir zu einem Gott wohlgefälligen Leben zu verhelfen, damit du Früchte des Glaubens hervorbringst. Wunderbar. Und ich stelle mir vor, wie Gott dich schaffen wollte, da lange, lange vor unserer Zeit, irgendwann in der Ewigkeit. Und da waren die Engel. Und die hatten auch den Durchblick. Und die wussten, was werden würde. Und auch, was du mit deinem Leben machen würdest. Und dann riefen die ihm zu: Gott, du heiliger Gott, schaff den nicht. Lass es, es lohnt sich nicht. Der, den du hier schaffen willst, der wird nur alles ruinieren. Schau doch seinen Leib an, wie er mit dem herumhurt. Aber Gott ließ es nicht. Er sagte: Ich will diesen Menschen, ich will ihn lieben, bis er mich wieder liebt. Ich will ihm alles geben, was er braucht, nur vom Besten, damit es ihm gut geht und er merkt, dass ich es gut mit ihm meine. Aber seine Engel ließen ihn nicht in Ruhe. Gott, lass, es lohnt sich nicht. Dann gib ihm wenigstens keinen Verstand. Schau, wie er diesen Verstand gebraucht, um nur seinen eigenen Vorteil herauszuschinden. Aber Gott sagt, ich will diesen Menschen. Wie soll er mich denn ohne Verstand erkennen? Und ich will ihm alles geben, was er braucht. Nur vom Besten, damit es ihm gut geht. Und er merkt, dass ich es gut mit ihm meine und er mich wieder liebt. Aber die Engel waren beharrlich und ließen nicht locker. Gott, heiliger Gott, so gib ihm jedenfalls keinen Willen, von wegen dein Wille geschehe. Ein eingefleischter Egoist wird das, der nur an sich denkt. Und Gott sagt, ich will diesen Menschen. Ich will ihn nicht willenlos. Ich will ihn freiwillig. Frei und willig soll er mir seine Liebe schenken. Und deshalb will ich ihm alles geben, was er braucht. Nur vom Besten, damit er merkt, dass ich es gut mit ihm meine. Ja, so mag das Gespräch im Himmel unendlich lange weitergegangen sein. Und die Engel haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und konnten nicht verstehen, wie Gott sein Herz an Menschen wie dich und mich hängt und wie er darauf wartet, dass es alles, was er an Guten gegeben und erschaffen hat, von uns erwidert wird. Was hat Gott in deinem Leben unterlassen? Was hat er nicht getan, damit du ihn wieder lieben kannst? Er hat dir alles gegeben, alles. Und jetzt fragt er, was soll ich noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe? Bringst du die Früchte des Glaubens, die Liebe zu ihm und die Liebe zum Nächsten? Der zweite Punkt heißt, schlecht ist es. Warum ist es schlecht? Es ist naheliegend und jeder kann sich selbst denken, weil wir die Arbeit, die Gott sich mit uns gemacht hat, ruinieren. Das fing mit seinem Volk Israel an. Er wartete auf Rechtsspruch, und so heißt es in der anderen Übersetzung hier, siehe da war Rechtsbruch. Die Beziehung unter den Menschen stimmte nicht mehr. Jeder suchte nur seinen eigenen Vorteil, übervorteilte den anderen und ließ den anderen über die Klinge springen. Gottes Gebote galten einen Dreck. Und da wandte man sich von Gott ab und den Göttern der heidnischen Religionen zu, die in den Nachbarvölkern verbreitet waren, den Fruchtbarkeitsgöttern und den Glücksbringern. Erinnert euch das nicht an irgendetwas? Welchen Religionen wendet sich heute die Christenheit zu? Den Religionen der Heiden mitten unter uns, Glücksbringer. Man vertraut sein Herz irgendwelchen Dingen an. Ihr kennt das alles, Amuletten, Fetischen, Horoskopen. Man vertraut nicht mehr auf den allmächtigen und barmherzigen Gott. Man tut alles für seinen Körper und hegt ihn und pflegt ihn und salbt ihn und lebt mit ihm aus, was man sich denkt. Erinnert euch nur an die unendlich vielen Fitnessbuden, die aus dem Boden gestampft wurden und immer noch weiter werden. Und da landet man dann wieder bei den Fruchtbarkeitsgöttern. Das war auch damals nicht viel anders. Wohin läuft unsere abendländische Christenheit? Und was ist da eigentlich geschehen? Hinter den Zeitströmungen hechelt man her. Aber die Früchte des Glaubens besagen, dass man sein Herz ganz und gar an Gott hängen soll. Und das suchen wir in der Kirche durch die Bank vergebens. Kurt Tucholsky hat einmal etwas bissig über die Kirche geschrieben, dass sie ständig hinter den Themen der Zeit herliefe, wie ein Hund hinter einem Stück Fleisch. Und dann sagt dieser Tucholsky, was an der Haltung der Kirche auffällt, ist ihre heraushängende Zunge. Atemlos, japsend läuft sie hinter ihrer Zeit her. Sagt die Welt, Jugendbewegung, ruft die Kirche, wir auch. Sozialismus, wir auch. Sport, wir auch. Diese Kirche schafft nichts. Sie wandelt das von anderen Geschaffenen in Elemente um, die ihr nutzbar sein sollen. Soweit Tucholsky. Aber es ist nicht nutzbar. Wer prägt denn wen? Ja, Homosexualität. Die Kirche ruft, wir auch. Offene Ehe. Die Kirche, wir auch. Abtreibung, wir auch. Klima, wir auch. Friday for Future, wir auch. Ich könnte unendlich so weiter fortfahren, das wird etwas zu langweilig für euch. Der Weinberg des Herrn bringt andere Früchte hervor. Früchte, von denen diese Welt leben kann. Aber nicht die Früchte dieser Welt machen satt, sondern die Früchte des Evangeliums. Was hat Gott unterlassen, für diese Kirche zu tun? Nichts. Nichts. Alles hat er gegeben. In Freiheit dürfen wir uns hier versammeln. Und wir wissen, wie das ist, wenn man das nicht mehr darf. Und wir sehen das in den vielen Verfolgten der Kirche auf der ganzen Welt, wie es ist, wenn es verboten ist, sich zu versammeln. Habt ihr dafür schon gedankt, dass wir heute hier in Freiheit zusammensitzen dürfen? Und Geld hat er gegeben. Uns hier in Deutschland genug. Da können die anderen aus der dritten Welt nur neidisch gucken. Sie tun es nicht. Sie sind Christen. Und sie freuen sich darüber, dass es uns äußerlich so gut geht. Und Mitarbeiter hat er uns gegeben. Ein offenes Herz hat er uns gegeben. Und verschließt es bitte nicht. Ein offenes Herz für die vielen Menschen. Und was wird aus dieser Kirche? Was habe ich unterlassen für mein Volk, fragt der Herr. Wir ruinieren alles. Und zeigt bitte nicht mit dem Finger auf andere. Fangen wir wieder bei uns an. Wir ruinieren unseren Weinberg, unser Leben, den Glaubensweinberg, Gottes Werk. Vor einiger Zeit las ich, wie es mit dem Sexualverhalten von Jugendlichen aussieht in evangelikalen Gemeinden. Das ist eine Untersuchung aus Amerika. Das wird hier nicht viel anders aussehen. Und da kam dann heraus, 43% der 18-Jährigen aus evangelikalen Gemeinden haben Geschlechtsverkehr. Im üblichen Bevölkerungsdurchschnitt sind es 57%. Das macht eine Differenz von 14%. Und für diese Differenz von 14% ist Jesus dann gestorben? Wer prägt uns eigentlich? Und was ist aus der Christenheit geworden? Was ist aus uns geworden? Hechelt die Kirche nur hinter dieser Zeit her? Hecheln die Christen hinter dieser Zeit her? Haben sie Gefühle von Mangel, wenn sie das alles nicht haben, was die Welt alles hat? Und macht dann alles mit. Mein Freund Heini hat gesagt, und dann mache ich das eben mit. Und wenn die Clique das so und so befiehlt, dann mache ich das eben mit. Und wenn der Sportverein so und so feiert, dann mache ich das eben mit. Wer prägt hier eigentlich wen? Die Früchte des Glaubens sind verlangt, aber der Weinberg des Herrn bringt Abfall hervor, saure Trauben, Herrlinge, steht in den alten Texten. Herrlinge, das Wort kennen wir gar nicht mehr. Herrlinge, aber wenn man sowas trinkt, dann zieht es einem die Socken aus. Diese Welt weiß nur zu gut, dass von vielen, herzlich vielen, zu wenig zu erwarten ist von vielen, die sich Christen nennen. Es geht um Sünde. Und es geht nicht darum, dass wenn wir von Sünde sprechen, wir sagen, du, immer schön, moralin, sauber. Es gibt nur ein paar, die sind besonders schlecht. Nein, es gibt überhaupt nur Sünder und sonst nichts auf der Erde. Der Pastor fragt von der Kanzel einer Predigt eine rhetorische Frage, gibt es einen fehlerlosen Menschen? Da meldet sich hinten einer und sagt, ja. Der Pastor unterbricht seine Predigt und sagt, wieso, du kennst einen fehlerlosen Menschen? Ja, den verstorbenen Mann meiner Frau, das hat die Frau immer erzählt, wie gut der war. Und es war doch nichts als ein Gerücht. Auf dieser Erde gibt es nur Sünder und nichts als Sünder. Ich will es nochmal deutlich machen, weil man es nicht oft genug deutlich machen kann, was das eigentlich ist, Sünde. Das griechische Wort von Sünde heißt Hamartia. Das ist ein Bogenschütze, also ein Soldat aus der antiken Welt, der versucht mit seinem Pfeil eine Zielscheibe in der Mitte zu treffen, die 12. Und durch falsches Ziel oder durch äußere Einflüsse, ungünstige Luftströmung oder starken Wind, verfehlt er sein avisiertes Ziel und trifft die Scheibe nur auf der Zahl 3. Und die Strecke, die zwischen dem beabsichtigten Ziel in der Mitte der Scheibe und dem tatsächlich erreichten Ziel liegt, die 3, das nennt die Bibel Sünde. Und diese Sünde ist etwas größer und weiter, als meine beiden Finger hier auseinander sind. Auch als die beiden Hände es andeuten können. Das nennt die Bibel Hamartia. Sünde. Sünde ist Zielverfehlung. Zielverfehlung. Ist das klar? Nicht du. Ach du kleiner Bösewicht, du. Es ist viel, viel schlimmer. Das bedeutet nicht falsches Tun, sondern zuerst einmal eine verkehrte Lebensrichtung. Unser Leben verfehlt sein Ziel. Und unser Ziel ist es, dass Gott mit uns zum Ziel kommt. Dass wir wieder lieben und den Nächsten lieben und die Früchte des Glaubens freisetzen. Aber wenn wir in die verkehrte Richtung laufen und unser Lebensziel verfehlen, was soll Gott dann mit uns machen? Und er sagt sehr deutlich, was er tun will. Er sagt, wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg machen will. Das ist das Gericht. Vers 5 heißt es, sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dorn darauf wachsen. Und ich will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Das ist das Gericht. Wir wissen aus dem Volk Israel, dass Gott, wenn er von seinem Gericht spricht, das auch ernst meint. Wir wissen, wie dieses Volk zerstreut wurde unter die Völker, weil es nicht den Auftrag wahrgenommen hat, zu dem es berufen und erwählt war. Das Gericht. Gott nimmt den Schutz schon weg, die dicke Hecke. Und dann kommen wirklich die Wildschweine und verwüsten das Volk Gottes. Und die Säue suhlen sich im Weinberg Gottes. Und das gilt für den Weinberg Gottes, die Kirche genauso. Der Gräuel der Verwüstung hat sich breit gemacht mitten im Tempel Gottes. Und das ist auch Gericht. Und wenn Gott das Gericht ausspricht über seine Kirche und diese Kirche nicht wieder zum Leben erwecken will, dann kriegen auch wir das nicht in Ordnung. Da kann man seine Gemeinde auf den Kopf stellen, wir können auch unsere Martini-Gemeinde auf den Kopf stellen, wir werden es nicht in Ordnung kriegen. Denn nicht durch unser Tun halten wir das Handeln Gottes auf. Wer sind wir denn, dass wir uns dem Handeln Gottes in den Weg stellen können? Wir nicht, keiner von uns. Und für dich ganz persönlich, den Weinberg deines Lebens, da heißt es Römer 2, Vers 4, weißt du nicht, dass dich Gott gezogen hat mit Güte zur Buße? Er hat alles für dich getan. Er hat es im Guten versucht, noch und nöcher, und immer wieder investiert und investiert. Und er bekommt doch ständig nur Absagen, du gehst deine eigenen Wege. Du, Gott richtet. Der Jesaja-Text hört hiermit auf. Und das wäre jetzt eine ganz deprimierende Sache, wenn jetzt hier für uns Schluss wäre und ich jetzt Amen sagen würde und von der Kanzel ginge. Und dann gehen wir alle mit diesem Verdikt des Gerichtes Gottes nach Haus. Aber schon der Prophet Jesaja spricht anders. Und wir leben jetzt in der Passionszeit vom Neuen Testament her. Und da ist die Sache ganz einfach. Wir haben von Jesus gehört. Jesus. Und das ist der dritte Punkt. Gut wird es. Und das wird jetzt nicht einfach hinten angeklatscht. Erst schlägt der Pastor mit der Bibel alles zusammen und in Grund und Bogen und dann streichelt er anschließend ein bisschen und dann ist alles wieder gut. Und das fromme Anhängsel von Jesus, das bleibt dann und damit ist dann alles wieder klar. Nein, es erinnert mich an einen Witz in der Schule. Da sitzen da die Schüler alle zusammen und die Lehrerin sagt irgendwas und fragt irgendetwas. Es ist völlig klar, was es ist und dass es ganz menschlich gelöst werden kann. Und er fragt sie ein und dann sagt er als Antwort, der liebe Herr Jesus, das süße Jesuslein macht das, wie ich den Laden hier kenne. Wie ich den Laden hier kenne, ist für immer alles am Ende dann Jesus zuständig. Das sollte ein Witz sein damals, aber es ist die Wahrheit. Für uns ist immer nur Jesus da. Immer nur. Wenn es gut werden soll, dann kann es nur Jesus. Es ist nicht so, dass Jesus ein frommes Anhängsel wäre. Überhaupt nicht. Bitte behaltet es deutlich im Ohr. Gottes Gericht ist und bleibt Gottes Gericht. Und das geht an niemanden vorbei, der nicht sein Herz an Jesus hängt. Es geht auch nicht vorbei an der Kirche Jesu Christi. Und es geht auch nicht an Israel vorbei. Wer sein Herz nicht an Jesus hängt und wer ihm nicht folgt, wer nicht die Früchte des Glaubens bringt, der ist dem Gericht verfallen. Aber, der einzige Ausweg, der einzige große Ausweg aus dem Gericht Gottes ist dieser Mann Jesus Christus, von dem wir im Evangelium gehört haben. Das war auch ein Weinberg, über den die Menschen sich hergemacht haben, bis sie dann sagten, lasst uns ihn töten, dann gehört das Erbe uns, Markus 12, Vers 7. Und dann hat man ihn gesteinigt. Dann hat man ihn ans Kreuz gehängt und da ging das Gericht Gottes über seinen eigenen Sohn nieder. Liebe ist verletzlich. Jeder von uns weiß das. Jeder, der einmal geliebt hat. Und jeder von uns weiß, wie man sich da bloßstellen kann. Jeder weiß, wie leicht man verletzt werden kann. Gott ist so. Durch unsere mangelnde Liebe zu ihm ist er zutiefst verletzt. Und nun bricht ein Geheimnis auf, das wir nicht verstehen können. Warum hat er sich denn dann noch mehr verletzt und ganz anders gehandelt, indem er sich seinen Sohn vom Herzen reißt, damit der das Gericht Gottes auf sich nimmt und wir nicht mehr gerichtet werden? Wenn wir verletzt werden, und dann kriechen wir in uns hinein und verkrümmen uns und kapseln uns ab und lassen niemanden mehr an uns ran. Und manche werden Zeit ihres Lebens nicht damit fertig, dass sie einmal eine tiefe Enttäuschung erlebt haben. Gott nicht. Er macht sein Herz noch weiter auf. Er ist verletzt, weil man ihm die Liebe vorenthält, die ihm gebührt. Aber er macht sein Herz noch weiter auf. Verstehst du das? Ich nicht. Ich nicht. Ich als Mensch nicht. Das hat was mit Gottes Liebe zu tun. So viel verstehe ich. Was soll ich denn sonst noch tun, fragte er. Ja, mehr kann man wirklich nicht tun, als seinen eigenen Sohn dran zu geben. Und das Prophetenwort in Jesaja 5 ist deshalb ein Gerichtswort, das heimruft, heim nach Haus, heim zu Gott. Und etliche Kapitel später schreibt der Prophet Jesaja, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er nahm auf sich alle unsere Schuld. Jesaja 53, Vers 4. Er, Jesus Christus, damit wir neu anfangen können. Damit wir täglich neu gereinigt werden. Und dann geht es noch weiter. Nicht nur, dass wir der Weinberg Gottes sein sollen, sein Volk Israel, die Kirche und unser Leben, sondern da sagt Jesus, ich bin der Weinstock. Und wir merken, wie es alles zusammenhängt, nicht nur durch das Wort Wein. Es hängt alles zusammen. Und jetzt wissen wir endlich, wie es gehen kann, dass wir die Früchte des Glaubens hervorbringen, die verlangt werden. Nicht wir können das, aber er tut das. Und wer an diesem Weinstock hängt, der hat auch die Lebensverbindung mit Christus und sein Lebenssaft treibt uns und bringt die Früchte hervor, die wir brauchen. Und dann wird in der Tat alles neu. Die einen wollen ihn umbringen und die anderen machen ihn zu ihrem Felsen. Gehörst du zu diesem Felsen, der Christus heißt? Baust du auf ihn? Möchtest du, dass Gott wieder dein Lebensweinberg in Ordnung bringt? Dass wieder die Mauern hochgezogen werden, die Schutzmauern, hinter denen du sicher und geborgen bist. Dass er dein Leben bearbeitet, dass er die Stolpersteine rausnimmt aus deinem Leben und wegnimmt, was hindert und die Verwüstung aufhebt und wieder heil macht. Möchtest du das? Willst du das, dass Gott sich so mit dir an die Arbeit macht? Bist du bereit dazu, ihn so an dir und in dir wirken zu lassen. Mit dieser Frage eigentlich schließt heute unser Gerichtstext. Ein Beispiel dazu. Der junge Graf von Zinzendorf stand einmal vor einem Bild des Gekreuzigten und las die Worte: Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Das hat ihn umgeworfen. Das hat ihn völlig neu gemacht. Das hat ihn völlig Neues machen lassen. Das hat ihn befähigt, eine große Gemeinschaft des Glaubens, der Glaubenden, der Herrenhuter zu gründen. Das hat enorme Auswirkungen gehabt, bis heute noch. Nicht nur für sein Leben, sondern für das Leben vieler, vieler Menschen, für die ganze Kirche. Und diese Frage ist ja so einfach. Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Und ich bete darum, dass Gott seinen Weinberg Israel wieder in Ordnung bringt, dass die Juden Jesus als ihren Messias erkennen und anerkennen. Und ich bete darum, dass Gott seinen Weinberg, die Kirche, wieder in Ordnung bringt und Erweckung schenkt. Und ich bete für dich, dass dein Leben in Ordnung gebracht wird durch ihn selbst. Und dass du es zulässt, dass Gott in dir die Früchte seines Geistes schafft. Ein Weinberg zum Wein, schön war es, schlecht ist es, gut wird es. Amen.